Mikroben im Visier, ein Podcast des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick über die Grenzen unseres Kontinents und schauen uns an, wie die Versorgung mit Antibiotika im globalen Süden reguliert ist.
Ja, wir und auch einige unserer vorigen Gäste haben ja schon mehrfach betont, dass die Einnahme von Antibiotika in Deutschland relativ gut kontrolliert ist. Hier müssen Antibiotika von Ärztinnen verschrieben werden und die Medikamente gibt es nur auf Rezept in Apotheken. In anderen Ländern gibt es zwar häufig ähnliche Vorschriften, allerdings wird das dann nicht überall so konsequent überwacht. Und dann sind Antibiotika teilweise leichter zugänglich und nicht immer von gesicherter Qualität.
Aber die Antibiotikakrise kennt ja keine Grenzen. Und deshalb ist es essentiell zu verstehen, wie das Ganze in anderen Ländern läuft. Und auch dazu wird im Leibniz-Forschungsverbund Infections geforscht, speziell in Ländern südlich der Sahara. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie werden Antibiotika erworben und wie ist der Einsatz kontrolliert und wie ist die Qualität der Arzneimittel. Denn das alles wirkt sich auf die Entstehung und Ausbreitung von antimikrobiellen Resistenzen aus.
Und auch wenn die Länder im südlichen Afrika uns jetzt weit weg erscheinen, die Lage dort ist auch für uns relevant. Resistenzen treten ja weltweit auf und sie verbreiten sich auch global. Zum Beispiel über Waren- und Reiseverkehr. Und deswegen ist es auch wichtig, die lokalen Besonderheiten zu kennen und zu verstehen. Nur so kann man dann geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln und die Resistenzausbreitung erfolgreich eindämmen.
Als Expertin für globale Gesundheitsprobleme haben wir heute Dr. Renate Hartwig vom RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, eingeladen. Renate ist Professorin für empirische Entwicklungsökonomie an der Ruhr-Universität Bochum und sie leitet die Forschungsgruppe Bevölkerung und Entwicklung am RWI. Hallo Renate, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du hast im Leibniz-Forschungsverbund Infections verschiedene Projekte im südlichen Afrika betreut. Warum ist diese Forschung wichtig?
Also Antibiotikaresistenzen sind ja ein weltweites Problem. Das heißt, sie treten über Grenzen hinweg auf. Ein Großteil der Forschung findet tatsächlich in Europa und in den Vereinigten Staaten statt. Und wird vor allem auch in diesem heimischen Kontext beforscht, also diese Fragestellungen. Es ist natürlich so, dass andere Weltregionen durchaus viel weniger beforscht sind und es aber dennoch wichtig ist, dass wir eben uns auch die Resistenzen dort angucken und auch besser verstehen. Und gerade das südliche Afrika ist eben besonders wichtig, dass wir das dort uns angucken und verstehen, weil dort auch die höchste Sterblichkeit auftritt. Also es ist tatsächlich so, dass Schätzungen davon ausgehen, dass ungefähr so zwischen 23 und 25 Menschen pro 100.000 an resistenten Keimen jährlich sterben im Schnitt. In Deutschland und in Europa im Vergleich sind das 13 pro 100.000. Also wir haben eine Sterblichkeitsrate, die durchaus knapp doppelt so hoch ist. Und deswegen ist es eben gerade dort wichtig, dass wir verstehen, wie entstehen diese Resistenzen, wie breiten sie sich dort aus und auch welche Gegenmaßnahmen können ergriffen werden, um einfach das Leben vor Ort und eben auch global zu verbessern.
Okay, das bedeutet jetzt also, dass die Situation mit den Antibiotikaresistenzen in Subsahara-Afrika noch deutlich dramatischer ist als bei uns. Ist es denn auch tatsächlich so, dass diese Resistenzen jetzt den weiten Weg zu uns zurücklegen und wir die auch zum Beispiel in Deutschland finden?
Ja, tatsächlich ist das so. Also es ist so, dass resistente Keime auch reisen und die reisen tatsächlich auch hauptsächlich mit uns. Also es wird davon ausgegangen, dass ungefähr 30% von international reisenden Personen, also du, ich, sobald wir ins Flugzeug steigen, während einer Reise eben resistente Keime oder Bakterien aufnehmen. Das merken wir natürlich nicht. Und wir bringen die mit nach Hause. Und das heißt, dass sich diese Keime dann eben auch hier ausbreiten. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht nur über das Reisen passiert, sondern mittlerweile ist es ja auch so, dass der Handel global passiert. Also das heißt, wir haben Austausch von Waren, wir haben auch Austausch von Lebensmitteln über Grenzen hinweg und über Kontinente hinweg. Wir haben Fließgewässer, die auch keinen Stopp machen an Grenzen. Und somit haben wir eben dann einen Austausch. Ganz, ganz wichtig ist aber festzuhalten, dass dieser Austausch nicht vom globalen Süden in den globalen Norden geht oder von Ghana nach Deutschland, sondern es geht in beide Richtungen. Auch hier bei uns gibt es Resistenzen und die breiten sich genauso eben in den Ländern vor Ort aus. Und selbst das, ne, führt wiederum eben zu Weiterverbreitung, aber eben auch zu Herausforderungen vor Ort, weil die Resistenzen eben andere Strukturen haben, andere Medikamente benötigen und so weiter.
Ich habe jetzt noch nicht so eine richtige Vorstellung davon, was die Probleme sind bei der Versorgung mit Antibiotika, gerade in Ghana. Kannst du uns vielleicht erklären, wo da die Probleme liegen und wie das auch so ganz kontinental zu sehen ist?
Ja, also ich glaube, Ghana ist tatsächlich noch eins der Länder, in denen die Versorgung relativ gut im Vergleich zu anderen ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass es in vielen Ländern eine Unter- und eine Fehlversorgung gibt. Also das heißt, es gibt zu wenig verlässliche Antibiotika, die auch einem gewissen Standard entsprechen. Man geht aktuell davon aus, dass ungefähr nur die Hälfte der Krankenhäuser wirklich eine ausreichende Antibiotikaversorgung mit sogenannten Access-Antibiotika haben. Also Access-Antibiotika, das sind Antibiotika, die wirksam und sicher und tatsächlich auch relativ preisgünstig sind und die ein geringes Risiko für Resistenzbildungen haben. Also ne, vielleicht kennt der ein oder andere Amoxicillin oder Doxycyclin. Und diese beiden gehören eben auch in diese Access-Antibiotika-Gruppe. Und die sollten eben auch vornehmlich für Infektionen eingesetzt werden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in vielen Krankenhäusern, in vielen Gesundheitszentren im afrikanischen Raum, die tatsächlich nicht vorrätig sind. Das zweite Problem ist, dass wenn Medikamente vorrätig sind und verfügbar sind, die oft nicht die Qualitätsstandards erfüllen, die sie erfüllen sollten. Also sie sind zum Teil nicht mehr wirksam, weil sie falsch gelagert wurden, weil sie in der Sonne gelagert wurden, weil die Verpackung beschädigt ist, weil irgendwie Wasser draufgekommen ist und Feuchtigkeit. Und dadurch sich die Mittel eben verändert haben oder weil sie tatsächlich auch gefälscht sind. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass ungefähr 20% der Arzneimittel in Afrika, die im Markt zirkulieren, von eben dieser schlechter Qualität und auch von Fälschung betroffen sind. In unserem eigenen Forschungsbeispiel in Burkina Faso wissen wir, dass ungefähr 30% der Antibiotika, die wir untersucht haben, nicht den Qualitätsstandards entsprochen haben. Also das heißt, jedes dritte Medikament mehr oder weniger. Und dann gibt es natürlich immer noch das Problem, dass viele Antibiotikamittel, die bei uns verfügbar sind, vor Ort gar nicht verfügbar sind. Das hat zum Teil eben mit dem pharmazeutischen Sektor zu tun und auch Gewinnspannen, also viele Anbieter nicht in den Ländern anbieten, weil zum Teil eben die Produkte zu teuer wären, das niemand kaufen könnte und so weiter. Und ich glaube, so der letzte Punkt, der auch noch zu berücksichtigen ist, dass Antibiotika vor Ort in Anführungszeichen falsch zum Einsatz kommt. Also dass Antibiotika zum Teil auch oft auf Verdacht gegeben wird. Das heißt, es wird auch bei Virusinfektionen verabreicht, wo es eigentlich keine Wirkfähigkeit hat. Und das ist zum Teil aber auch dem System und den Strukturen geschuldet. Na, also wenn ein krankes Kind mit Fieber in einem Gesundheitszentrum, zum Beispiel in Malawi, vorstellig wird, dann wird standardmäßig Antibiotika verschrieben, weil einfach die Diagnostik fehlt, um genau festzustellen, um welche Art Infektion es sich jetzt handelt. Und somit hat man auf der einen Seite natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es das Richtige ist. Gleichzeitig führt das natürlich auch dazu, dass sich die Resistenzen leichter fort- und weiterentwickeln können.
Ja, und du hast ja selber auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Projekte betreut im Kongo, in Ghana und in Burkina Faso. Was für Fragestellungen habt ihr da denn so untersucht? Und also ich stelle mir das jetzt unheimlich spannend vor. Du sagtest ja am Anfang, dass viel in Europa und in den Vereinigten Staaten schon untersucht wurde, aber man noch ziemlich wenig über diese Länder überhaupt weiß, wie da die Situation ist. Also was findet man da dann raus, was einen total überrascht?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Fragen, die wir dort stellen, immer noch sehr grundsätzlicher Art sind. Also wir versuchen immer noch zu verstehen, warum nehmen Menschen Antibiotika, für welche Art von Symptomen nehmen sie das, wo bekommen sie ihr Antibiotika her, können sie Qualität ablesen oder haben sie eine Vorstellung, was die Qualität überhaupt ist? Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch verstehen, wie ist überhaupt die Resistenzbelastung vor Ort. Ne? Also bei uns gibt es große Überwachungsstrukturen und Mechanismen und Labore. Das heißt, wir haben eine ganz gute Idee, wie stark die Resistenzbelastung ist. Ne? Diese Informationen werden gebündelt, gesammelt und auch zur Verfügung gestellt. Und das ist eben in vielen Ländern nicht der Fall. Ich habe ein Projekt eben im Kongo, wie du schon erwähnt hast. Und das ist im Ostkongo. Das Projekt ist aktuell auch leider erstmal gestoppt, weil es eben wieder kriegerische Auseinandersetzungen vor Ort gibt. Und da bewegen wir uns in einem Kontext, in dem es kaum strukturierte Gesundheitsversorgung gibt. Wir fokussieren uns allerdings auch nicht auf die Gesundheit von Menschen, sondern in dem Fall tatsächlich auf Tiermedizin, also auf die Gesundheit von Tieren. Und wir wollen tatsächlich einmal verstehen, wie werden eben diese Antibiotika auch bei Tieren, in dem speziellen Fall bei Kühen, verabreicht und welche Auswirkungen hat das gleichzeitig aber eben auch auf den Menschen. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir ganz gezielt einmal Proben genommen haben von den Kühen aus dem Boden von den Farmen und Speichelproben von den Wildhütern und von den Bauern, um einmal zu gucken, wie hoch ist denn diese Resistenzbelastung, wie viele resistente Keime können wir finden. Und die Ergebnisse sind tatsächlich enorm schockierend. Also wir finden Resistenzbelastungen von fast 70-80%. Das betrifft tatsächlich hauptsächlich einen Stamm, aber das ist enorm hoch und gleichzeitig auch enorm schlimm, weil die Menschen ja nur rudimentäre Gesundheitsversorgung haben, ne? Und bestimmte Antibiotika eben dort vor Ort schon nicht mehr wirken.
Du hattest ja gerade gesagt, dass 70% Resistenzen auftreten. War das jetzt bei den Tieren oder bei den Menschen?
Sowohl als auch tatsächlich. Also wir finden, dass sowohl bei den Kühen als auch bei den Personen, die im täglichen Umgang mit den Tieren betraut sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ne, das ist eine erste Datenerhebung. Wir können davon noch nicht ableiten, dass es diese Übertragung von Mensch auf Tier auch gibt. Also wir stehen hier wirklich sehr am Anfang, aber es gibt uns auf jeden Fall schon einmal so einen ersten Eindruck. Und sobald wir das Projekt fortsetzen können, sind wir eben wirklich dahinter herauszufinden, wie finden diese Übertragungen statt, woher kommt die Belastung, wie viel Schuld oder Last trägt eben die Antibiotika-Verabreichung bei den Kühen? Wie viel kommt tatsächlich aus dem eigenen Antibiotikakonsum der Menschen? Wie viel ist schon im Boden und wie wird das auch weitergetragen? Und so weiter. Also da gibt es enorm viele, viele offene Fragen. Genau, und denen versuchen wir so Stück für Stück auf dem Grund zu gehen. Das ist ein bisschen wie eine Detektivarbeit, aber das macht es ja auch spannend.
Bevor wir weitermachen, kommen wir zu unserer Rubrik
Mikrobe des Monats. In den Projekten von Renate wurden insbesondere die Resistenzen von Escherichia coli, kurz E. coli, erfasst. E. coli ist ein Bakterium, das natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren lebt. Die meisten Stämme sind völlig harmlos und helfen zum Beispiel bei der Verdauung. Doch einige können Krankheiten verursachen, zum Beispiel Harnwegsinfektionen oder auch schwere Durchfallerkrankungen. E. coli kann außerdem auch in den Blutkreislauf gelangen und zum Beispiel aufgrund von geschwächtem Immunsystem zu schweren Infektionen führen. Diese sind dann häufig schwierig zu behandeln, denn resistente E. coli breiten sich aus und so können häufig gängige Antibiotika nicht mehr wirken. Weltweit sind zum Beispiel schon 40% der E. coli-Bakterien mittlerweile resistent gegen Cephalosporine und das sind die Antibiotika, die man normalerweise zuerst verwendet bei der Behandlung von diesen Infektionen. Aktuell gibt es in Norddeutschland einen Ausbruch von EHEC-Bakterien. EHEC sind eine besondere Gruppe von E. colis und diese bilden gefährliche Toxine, die dann zu blutigen Durchfällen und im schlimmsten Fall sogar zu Nierenversagen führen können. Infektionen entstehen meist durch kontaminierte Lebensmittel, wie zum Beispiel rohes Hackfleisch, Rohmilch oder auch ungewaschenes Gemüse. Und den letzten Fall, den man aus den Medien kennt, ist das mit den Sprossen. Wodurch der aktuelle Ausbruch ausgelöst wurde, ist leider noch nicht bekannt. Aber es wird fleißig dazu geforscht. Nicht zu vergessen ist aber auch, E. coli hat nicht nur seine schlechten Seiten, sondern es ist auch ein absoluter Star im Labor. Forscher nutzen das Bakterium, um Medikamente wie Insulin herzustellen oder genetische Prozesse zu verstehen. Als Modellorganismus gehört es zu den am intensivsten erforschten Lebewesen der Welt.
Wir hatten jetzt in der letzten Folge auch gelernt, dass man bei uns in Klärwerken auch untersuchen kann, wie sozusagen das Resistenzaufkommen in einer Region insgesamt aussieht. Gibt es solche Möglichkeiten auch in diesen Ländern?
Also Klärwerke in dem Sinne, in dem wir sie kennen, gibt es extrem selten bis gar nicht. Also das heißt, solche Proben haben wir nicht. Natürlich können wir Proben von Abwasserkanälen nehmen, die sind aber tatsächlich dann auch unterschiedlich kontaminiert. Und die Frage ist immer, wie vergleichbar ist das? Es hängt natürlich dann auch von vielen anderen Faktoren ab, wie Regenfall und so weiter. Also solche, ich sag mal, laborartigeren Bedingungen haben wir vor Ort oft nicht. Der andere Punkt ist vielleicht auch noch, dass wir gar nicht die Infrastruktur haben, ganz ausgeklügelte Analysen durchzuführen. Also im Ostkongo ist es so, dass wir tatsächlich mit einem Institut vor Ort zusammenarbeiten und unsere Proben auch vor Ort analysiert werden. Die Ausstattung entspricht nicht den Standards, die wir hier von vielen Laboren kennen.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass die Qualität der Antibiotika manchmal nicht ausreichend ist. Würde es dann nicht einfach reichen, mehr Antibiotikum zu nehmen oder was ist, oder die Qualität zu verbessern? Wie lösen das die Leute vor Ort, die sozusagen damit konfrontiert sind? Und beziehungsweise was wäre dann der Lösungsansatz, den man eher empfehlen würde?
Natürlich ist das immer so der erste Impuls und das wäre wahrscheinlich oder es ist wahrscheinlich auch der erste Impuls von vielen Politikern, zu sagen, naja, die Qualität ist schlecht, dann müssen wir einfach sicherstellen, dass die Qualität besser wird. Wie stellen wir das sicher? Wir kaufen besseres Antibiotika ein, ne? Von den großen gängigen Pharmafirmen, weniger Generika, was auch immer. Wir haben in Burkina Faso uns tatsächlich mit genau dieser Frage eigentlich beschäftigt, dahingehend, dass wir verstehen wollten, was passiert denn im Medikamentenverhalten oder in der Medikation, wenn Leute wissen, dass die Qualität besser wird. Das haben wir unter, man könnte sagen, Laborbedingungen untersucht. Und was wir da sehen, ist tatsächlich, dass die Menschen, sobald sie wissen, dass sich die Qualität von Antibiotika im Markt verbessert, tatsächlich auch dazu tendieren, sich viel stärker selbst die Medikamente zu verabreichen. Also das heißt, den Konsum zu erhöhen, ohne dass sie einen ärztlichen Rat hinzuziehen. Ne? Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass man Antibiotika überhaupt nicht bekommt ohne Rezept. Das ist in vielen Ländern dort sehr anders. Also natürlich sollte man im Idealfall ein Rezept haben, aber es ist tatsächlich auch möglich, Antibiotika zu bekommen ohne Rezept, zum Teil in den Apotheken, zum Teil aber eben auch über den Markt selbst. Aber was man ganz häufig sieht, sind einfach auch so Straßenhändler. Ne? Da kann man alles Mögliche kaufen, von irgendwie Keksen über Taschentücher, über eben die oder Malariamittel bis hin eben zum gängigen Antibiotika. Und das ist tatsächlich ein spannendes Ergebnis dahingehend, dass das zum ersten Mal auch illustriert, dass man eben solche Politikmaßnahmen komplexer denken muss. Ne? Also eben nur einen Faktor oder an einer Stellschraube zu schrauben, bringt relativ wenig, wenn nicht gleichzeitig eben der Zugang über diese Verschreibungspflicht sehr stark reglementiert wird. Ne? Und das wiederum ist aber ein enormer koordinativer Aufwand und auch ein Aufwand, der kontrolliert werden muss. Und dafür haben viele Länder einfach nicht die Kapazitäten. Ne? Das kostet einfach Geld und Ressourcen und die sind in so einer angespannten budgetären Lage, in der sich eben viele Länder befinden, nicht möglich.
Daraus höre ich jetzt auch, dass es eigentlich sinnvoller wäre, zu sagen, anstatt jetzt sagen, aus dem Westen zu sagen, wir wissen, was jetzt das, was das Problem in, sagen wir, im Kongo lösen würde, anstattdessen man dorthin gehen muss und genauer verstehen muss, wie das Problem geartet ist und dann mit den Menschen vor Ort Lösungen entwickeln muss, ja?
Ja, absolut, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Forschungsansatz, der eigentlich immer so sein sollte. Ne? Also es sollte immer eine starke Partizipation oder eine Teilnahme von Forschenden vor Ort geben. Es sollte eine starke Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten geben. Das Spannendste an der Forschung und tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß macht, ist, mich mit den Leuten zu unterhalten. Da lernt man oft so viel mehr und man kommt eben mit seinen Ideen an und dann wird man relativ schnell einmal auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt und manchmal wird einem auch sehr schnell klar, dass das, was man sich da zu Hause im Büro oder im Kämmerlein ausgedacht hat, einfach überhaupt nichts mit der Realität vor Ort zu tun hat. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass in allen unseren Forschungsprojekten auch innerhalb des Verbundes immer Forschende von vor Ort eingebunden sind, wir immer mit Instituten von vor Ort arbeiten. Das hat für uns viele Vorteile und das hat natürlich auch für die Beteiligten Vorteile, weil man einen ganz anderen Austausch hat und ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, nur so kann man auch so ein globales Problem irgendwie angehen.
Wie nachhaltig würdest du denn die Forschung in diesen Ländern beschreiben? Also man hat ja immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, jetzt gibt es eine Pause. Bleiben die Partner erhalten? Springen die teilweise ab? Habt ihr damit Probleme, das sozusagen auch wirklich zu verankern?
Also ich persönlich habe damit tatsächlich gar keine Probleme. Mit den Partnern in Burkina Faso arbeite ich schon seit über 13 Jahren zusammen. Mit dem Partner im Kongo, das ist ein relativ neues Projekt, arbeiten wir jetzt aber auch tatsächlich schon seit 2 Jahren zusammen und haben aber tatsächlich auch eine Person, die erst in Potsdam war, am ATB, einem anderen Leibniz-Institut, und jetzt eben wieder vor Ort ist. Und somit haben wir das auch sehr stark oder sehr starke persönliche Verbindungen und das funktioniert immer sehr gut. Also ich glaube, das scheitert nicht so sehr an den Personen selbst, es scheitert an anderen Sachen. Es scheitert an fehlenden Finanzierungen, fehlender Infrastruktur und einfach so einer fortwährenden Unterstützung, weil wir denken in so Projektzyklen und wir haben meistens Finanzierung für 3 Jahre und dann ist alles vorbei. Ne? Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir wieder Anschlussfinanzierung oder was ist das nächste heiße Thema.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Forschung, was würdest du denn denken, sind die wichtigsten Maßnahmen, um antimikrobielle Resistenzen in diesen Ländern einzudämmen?
Ich glaube, die wichtigsten Maßnahmen haben relativ wenig mit meiner Forschung zu tun, weil die wahrscheinlich noch viel rudimentärer sind als das, was ich mir angucke. Ich glaube, so ganz fundamental wichtig ist es, ich nenne das mal die Basis zu stärken. Wichtig wäre einfach, sauberes Wasser sicherzustellen, eine bessere Hygienesituation, sowohl eben im Abwassermanagement, aber eben auch an den Gesundheitszentren und ganz generell. Einfach um diese Infektionslast per se, und das ist nochmal unabhängig von den Keimen, zu reduzieren. Und dann wäre schon ein sehr, sehr großer Schritt getan. Dann ne, wenn wir jetzt so mehr technisch werden wollen, natürlich wollen wir eine ähnliche Infrastruktur aufbauen und haben, wie wir sie hier haben. Also wir wollen bessere Diagnostikmöglichkeiten, wir wollen, dass die Leute Zugang zu Laboren haben und eben besser analysiert werden können. Wir wollen eine bessere Überwachung, sodass eben auch Ausbrüche besser eingedämmt werden können und wir vor allem überhaupt erstmal wissen, wo stehen wir und wo sind sozusagen diese Hotspots. Grundsätzlich wird man natürlich per se wollen, dass der Zugang zu Antibiotika dort verbessert wird, dahingehend, dass die gleichen Zugangsmöglichkeiten, die wir hier haben, auch den Menschen vor Ort gewährt werden und dass es nicht unbedingt immer von Profit- und Gewinnmargen dominiert werden, diese Entscheidungen. Und natürlich, ne, damit einhergehend ist, dass Fälschungen minimiert werden. Und ganz grundsätzliche Art, glaube ich, was wir halt, ne, so bräuchten, wären mehr neue Antibiotika. Aber das ist tatsächlich die große Luxusfrage, die so, ne, auf globaler Ebene im Raume steht. Was passiert da und wann muss etwas passieren, weil wir einfach keine Möglichkeit mehr haben, die Keime in irgendeiner Form in Schach zu halten.
Ja, und nun hat sich ja auch in den letzten Jahren die globale Situation, die politische Situation deutlich verändert. Und so war es ja bisher so, dass die Vereinigten Staaten einer oder der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation waren. Und der US-Präsident Trump hat ja jetzt nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung die Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation gekündigt. Da werden ja jetzt eine ganze Menge Geldmittel fehlen. Was sind denn da jetzt die Konsequenzen oder was bedeutet das jetzt für die weitere Entwicklung?
Ja, also ich glaube, die genauen Konsequenzen werden wir dann erst sehen, wenn das soweit ist, weil tatsächlich hat die WHO ja eine Kündigungsfrist, ne? Also die Mitgliedschaft de facto, wenn sich nichts mehr ändert, würde dann erst zum Januar nächsten Jahres auslaufen. Nichtsdestotrotz ist es aber schon so, dass wir ja viele der Auswirkungen zum Teil schon sehen. Also ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern das mitverfolgt hat, aber es gab schon einen sehr großen Aufschrei, weil eben auch viele Programme in Bezug auf HIV und AIDS dadurch eingedämmt werden. Das gab's das war zumindest medial viel präsenter als jetzt die Antibiotika-Thematik. Aber wir werden eben ähnliche Probleme dort auch sehen. Also es ist so, dass zum Teil natürlich die WHO mit weniger Finanzmitteln ausgestattet sein wird. Ich glaube, es ist realistisch, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die EU oder andere Geber das in irgendeiner Form auffangen können oder werden. Das heißt, insgesamt wird das Volumen kleiner sein. Dann brechen natürlich auch viele Ressourcen weg, was eben dem Umgang mit Epidemien und Krisen betrifft, die tatsächlich auch stark von den USA unterstützt wurden. Also bei vielen Ausbrüchen wurden Personal aus den USA eben in die entsprechenden Länder geschickt. Das wird es in der Form nicht mehr geben. Und gleichzeitig wird es aber auch so sein, dass die USA nicht mehr Teil dieses Überwachungsmechanismus sein wird. Also das heißt, der Informationsfluss, was passiert und wo ist passiert gerade etwas Kritisches, wird dadurch auch deutlich eingeschränkt sein. Ne? Und wie genau sich das dann alles abzeichnet und darstellt, das werden wir erleben. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass es uns positiv stimmt, sondern tatsächlich uns erstmal vor große Herausforderungen stellen wird.
Ja, vielen Dank, Renate, für das spannende Gespräch. Was ich ja besonders interessant fand oder was ich gelernt habe, ist, dass das Problem wirklich vielschichtig ist und man eben nicht nur an einer Stellschraube was ändern darf. Also man darf jetzt nicht nur die Qualität vom Antibiotikum verändern, sondern man muss das wirklich gesamtheitlich betrachten und auch für jedes Land individuell betrachten, was da sinnvoll wäre. Ja, Christian, was fandst du denn besonders interessant?
Ja, ganz wichtig fand ich auch nochmal darüber zu sprechen, dass die Antibiotika-Krise, sagen wir mal, nicht vor Grenzen Halt macht, sondern sich eben in beide Richtungen die Antibiotikaresistenzen ausbreiten. Das heißt, aus dem Westen in den globalen Süden und andersrum. Dass es ganz wichtig ist, deswegen die Situation dort zu verstehen und auch dann eben durch überregionale Forschungszusammenarbeiten, vermutlich aber auch politische Zusammenarbeiten, weiterhin konsequent an dieser Frage zu arbeiten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite unter www.leibniz-infections.de. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Genau, ja. Von mir auch vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst, Renate. Es war wirklich sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und genau, bis zum nächsten Mal.